Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und spreche heute mal wieder mit meinem Kollegen Nils Nauhauser. Nils ist bei uns Abteilungsleiter für den Bereich Altersvorsorge, Banken, Kredite und wir wollen heute sprechen über Altersvorsorge für Berufsstarterinnen und Berufsstarter. Hallo Nils.
Ja, hallo Niklas. Ja, heute geht's ums Geld, ums Eingemachte, um finanziell Unabhängigkeit im Alter, um Reichtum, um das erste geile, schöne Auto und natürlich auch um Krypto und Co. So wirst du schnell reich. Da reden wir gleich drüber, richtig?
Okay, das ist spannend. Genau darum geht es heute in der Folge.
Unbedingt.
Ja? Okay, um das mal wieder zurückzuholen in die Wirklichkeit. Natürlich geht es heute um Geld und es geht darum, wie junge Leute fürs Alter vorsorgen können. Es geht aber auch genau um diese Versprechen, die du gerade zitiert hast und was davon zu halten ist, Nils. Warum ist Geldanlage oder warum sollte Geldanlage überhaupt schon in jungen Jahren Thema sein?
Ja, das ist natürlich immer ein Thema, weil jeder muss ja irgendwie vorsorgen. Wird einem ja eingeredet und dann macht man das ja irgendwie und vertraut den Leuten da draußen oder vertraut ihnen nicht, bildet sich selber eine Meinung. Deshalb ist einfach wichtig zu wissen, was man braucht, was nichts bringt, wovon man einfach die Finger lassen sollte. Und wenn man das erstmal weiß, dann kann Altersvorsorge, Spoiler, wirklich sehr, sehr einfach sein. Es muss also lange nicht so kompliziert sein, wie einem das da draußen so weiß gemacht wird. Ja, und damit man das erfährt, was man braucht und was man besser lässt, muss man halt die richtigen Informationsquellen zurate ziehen. Und man muss auch einschätzen können, was die Beraterinnen und Berater da draußen und die Finfluencer alles so von sich geben und was davon zu halten ist.
Ja, aber wie ist denn so die Einschätzung generell von dir? Gibt es denn viele junge Menschen, die überhaupt schon an Geld oder an Alters, also an Geld bestimmt, aber auch an Altersvorsorge, Versicherung und solche, sag ich mal, tendenziell langweiligen Sachen denken?
Tatsächlich gibt es in erster Linie vor allem eine ganze Menge Anbieter, die Produkte verkaufen wollen, ja, also die Versicherungen verkaufen wollen, Bausparverträge und so weiter. Ja, und die haben natürlich ein Interesse, das Geld der jungen Leute abzugreifen, weil sie damit viel Geld verdienen. Und die versprechen natürlich auch dann gute Renditen, aber verfolgen in erster Linie eigene Interessen. Und das muss man einfach wissen, auf wen man sich da einlässt.
Wir hatten ja auch zu dem Thema Provisionen und Altersvorsorge, haben wir schon ein paar Folgen, da kann man dann in dem Zusammenhang auch sicher gerne nochmal reinhören. Du hast auch Finfluencer erwähnt, ne? Dazu hatten wir bisher, glaube ich, noch nichts. Was meinst du damit? Wo könnte da ein Problem liegen?
Ja, ganz kurz vielleicht ein Satz zu Provisionen. Finger weg von Provisionsberatern, deren Beratung ist niemals bedarfsgerecht. Die müssen immer bestimmte Produkte verkaufen, können andere, die kostengünstig sind, gar nicht verkaufen. Deswegen klarer Rat, Finger weg von der Provisionsberatung.
Kurze Nachfrage, jetzt hast du das fast aufgemacht. Woran erkenne ich eine Provisionsberatung?
Naja, das ist die Beratung, die kostenlos ist und bei der vielleicht im Kleingedruckten irgendwo steht, dass der Vermittler von einem Dritten bezahlt wird.
Das, was ich üblicherweise bei meiner Bank bekomme.
Richtig, Bank, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, das sind alles Provisionsvertriebe. Aber jetzt zu den Finfluencern. Also der Name kommt ja von Finanzen und Influencing. Also und Influencing ist ja letztendlich ein Marketinginstrument. Das nutzen Unternehmen, um ihre Produkte bekannt zu machen und um sie zu verkaufen. Also es ist letztendlich ein Werbeinstrument, das Influencing. Und das funktioniert im Grunde so, dass es bekannte Persönlichkeiten gibt oder mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten, die haben viele Follower und die erzählen eben aus ihrem Leben, erwecken dadurch eine Nähe zu den Followern und sind denen sehr nah. Und dadurch, dass sie täglich auf ihrem Smartphone erscheinen mit irgendeiner persönlichen Story oder mit einer anderen Story, wird natürlich Vertrauen aufgebaut. Vielleicht gibt es auch mal einen guten Tipp zum Thema Steuern sparen oder, weiß nicht, Förderung abgreifen. Und der ist dann auch tatsächlich nützlich. Und weil der ein oder andere gute und nützliche Tipp da drin ist, denkt man sich so, ja gut, dann ist der nächste Tipp, also zum Abschluss einer Versicherung, wahrscheinlich auch gut und unabhängig. Und da liegt halt der Fehler. Denn diese Finanzinfluencer verfolgen auch eigene Interessen, also teilweise werden die bezahlt von den Produktherstellern für die Werbung und man erkennt das aber nicht so eindeutig. Dann ist die Bezahlung indirekt über Affiliate-Links, also wenn man irgendwo draufklickt und dann ein Produkt kauft, dann kriegen die auch Provisionen. Ja, und dann haben wir die ganz große Gefahr, dass da ganz viel Halbwissen und auch Falschwissen verbreitet wird und damit die Gefahr besteht, dass man auch viel Geld verliert, wenn man diesen Influencern folgt.
Nun bin ich aber ja mal in der Situation als junger Mensch, zumindest wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dass ich vielleicht tatsächlich wenig Ahnung von Finanzmarkt, Finanzprodukten, Versicherungen habe, dass mich das aber vielleicht dann auch einfach gerade alles nicht so sonderlich interessiert. Demnach ist es ja logisch, ich brauche irgendwoher Informationen. Und du hast es schon beschrieben, da drängen sich vielleicht Produktvertriebler, Vermarkter oder eben auch Finfluencer auf. Denen kann man offensichtlich dann nicht uneingeschränkt trauen. Deswegen wollen wir doch jetzt hier vielleicht mal kurz aufdröseln. Was ist denn wichtig? Wie gehe ich denn vor, wenn ich das erste Mal Geld verdient habe, ein bisschen was übrig habe, um damit vielleicht an eine Altersvorsorge denken zu können?
Ja, also Punkt 1, bevor es an die Altersvorsorge geht, muss man noch ein paar Sachen vorher checken. Und einer ist auf jeden Fall, mal gucken, gibt es irgendwo noch Schulden, die man vielleicht tilgen kann, ein Studienkredit oder so. Oder der überzogene Dispo oder vielleicht auch das Auto, was man finanziert hat. Denn wenn da 6-7% Schuldzins zu bezahlen ist und du kannst das schneller abzahlen, dann ist das wie eine Geldanlage, so 6 oder 7%. Und das ist einfach super rentabel, das zahlst da keine Steuern drauf. Und du schaffst natürlich dann schneller den Zeitpunkt der Entschuldung und hast dann mehr von deinem Einkommen, was du dann wieder anlegen kannst. Es ist einfach die schlauste, erstmal die bestehenden Schulden, weil die Geld kosten, so schnell wie möglich zurückzuzahlen.
Ist vielleicht nicht die, die auf den ersten Blick am meisten Spaß macht, aber ich kann nachvollziehen, dass das ganz am Anfang stehen sollte, also Schulden tilgen. Okay. Habe ich das gemacht? Was mache ich dann?
Ja, die zweite wichtige Sofortmaßnahme ist dann zu prüfen, welche Versicherung möchte ich eigentlich und welche brauche ich? Also beispielsweise brauche ich eine Haftpflichtversicherung, will ich meinen Hausrat versichern, möchte ich mich gegen das Berufsunfähigkeitsrisiko versichern oder anderweitig, weil es gibt immer wieder irgendwelche Lebensrisiken und natürlich kann man sich gegen alles und alles Mögliche versichern und dafür jeden Monat 3.000 Euro wahrscheinlich ausgeben, aber man muss einfach mal priorisieren und differenzieren und überlegen, was möchte ich denn absichern, wie viel möchte ich dafür Geld ausgeben und das ist also etwas, was man klären muss, ja.
Also zum Thema Versicherung, spannendes Thema, haben wir schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Da geht es auch genau um diese Priorisierung. Da kann man sicher nochmal reinhören und sich da grundlegende Infos holen. Auf die Schnelle, Nils, das Wichtigste in Sachen Versicherung?
Ja, also Versicherung zur Altersvorsorge nicht abschließen. Also weder eine Kapitalleben noch eine Rentenversicherung. Insbesondere dann nicht, weil die gerne auch mal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung kombiniert verkauft werden. Das bringt dem Makler halt einfach nochmal mehr Provision. Und das ist in keinem Fall bedarfsgerecht. Besser ist es, einfach sich zu überlegen, welchen Versicherungsschutz habe ich und dann gucken, mit welchen Produkten möchte ich bedarfsgerecht Vermögen aufbauen fürs Alter.
Okay, das zur Versicherung. Was ist denn beim Sparen für junge BerufsstarterInnen dann noch besonders wichtig?
Ja, also nachdem die Schulden abgezahlt sind und man sich vernünftig versichert hat, ist auch noch zu prüfen, hat man eine angemessene Liquiditätsrücklage. Also ist ein Notgroschen da, um, wenn mal ein Auto kaputt ist oder ein Kühlschrank, dass man das eben einfach so Cash zahlen kann. Vielfach reichen 2.000-3.000 Euro, aber oftmals wird es dann doch ein bisschen mehr sein, je nach Vorlieben für das eigene Auto, müssen es auch mal 6.000-7.000 Euro sein oder noch ein bisschen mehr. Ne, das sind die Ansprüche jeweils unterschiedlich und für diesen Notgroschen keine Altersvorsorge abschließen, nichts Besonderes, sondern einfach nur ein Tagesgeldkonto. Da gibt es je nach Anbieter im Moment so 3, teilweise sogar 3,5 oder auch 4% Zinsen und das Geld ist jederzeit flüssig und absolut sicher und das sollte man auf jeden Fall vorher noch abhaken.
Weil das ist der Punkt, das ist Geld, das sollte ich nach Möglichkeit schnell kurzfristig zur Verfügung haben, damit ich mal eben, wie du sagst, Notgroschen was reparieren kann. Da verzichte ich dann auf ein bisschen Rendite, Zinsen und so weiter. Dafür, dass ich schnell drankomme. Aber auf dem Girokonto liegen lassen, ist nicht die erste Wahl.
Nee, wie gesagt, das Tagesgeldkonto, weil da gibt es dann, wenn man sich zumindest ein bisschen informiert, Stiftung Warentest, Finanztest, Anbietervergleich, Zinsportale, dann kann man auch bei deutscher Einlagensicherung noch 3% und mehr bekommen. Und das ist dann auch ein faires Angebot.
Okay, dann machen wir direkt weiter. Dann habe ich das auch erledigt und ich habe immer noch ein bisschen Geld übrig, ja? Oder endlich Geld übrig. Was mache ich damit?
Ja, jetzt kommen wir in Richtung Vermögensaufbau, der vielleicht auch ein bisschen langfristiger sein kann. Und da sind natürlich ETFs mitunter die erste Wahl. Muss ich vielleicht mal ganz kurz ausholen, was ein ETF ist. Es ist ein Exchange-Traded Fund, also ein Investmentfonds. Die Besonderheit bei diesem Investmentfonds ist, er ist börsengehandelt. Das ist für den Verbraucher, die Verbraucherin günstiger. Es gibt keinen teuren Ausgabeaufschlag, also die Kosten, die Provision ist niedrig. Und das zweite ist, es ist ein Indexfonds, also die Wertentwicklung ist an einen Index gebunden und dadurch kann man eben mit so einem Aktien-ETF relativ preiswert, schon mit 50 Euro im Monat oder auch 25 Euro im Monat, an der Wertentwicklung von 3.000 bis 4.000 Unternehmen weltweit teilhaben. Ja, das geht dann, wenn man so einen ETF auf ein MSCI All Country World oder einen ETF auf ein FTSE All World hat und dann hat man an dieser Wertentwicklung von 3.000 bis 4.000 Aktiengesellschaften teil.
Darf ich nochmal kurz einen Schritt zurück,
ja,
damit ich das auch nachvollziehen kann? Also du redest jetzt ja quasi von Aktienmarkt, ne?
Ja.
So, das, was hätte ich denn davor noch für, oder gibt es davor noch Angebote, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die man mal kurz erwähnt, damit ich weiß, Finger weg. Also weil wir sind jetzt quasi vom Tagesgeldkonto direkt am Aktienmarkt dann mit diesen Fonds gelandet. Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen einordnen.
Ja, aber das ist es auch im Grunde. Also Berufsstarter müssen es ja flexibel haben und einfach, und letztendlich braucht es nicht so viel mehr als ein Tagesgeldkonto, wenn es gut verzinst ist, und eine Anlage in ETFs langfristig. Die Anlage in ETFs hat den ganz großen Vorteil, dass die Rendite langfristig dort am Aktienmarkt einfach am größten ist, größer als in Immobilien, größer als bei Gold oder auch im Zinsmarkt. Historisch reden wir eher von realen, also nach Inflationsrate, realen Renditen von 5,3%, das ist der Wert für 21 Länder der letzten 120 Jahre, 5,3% trotz zweier Weltkriege. Das ist also eine ordentliche Hausnummer, mit der kann man langfristig arbeiten. Und ich will das jetzt nicht zu weit machen, wir haben ja zu ETFs noch einen eigenen Podcast, aber die Botschaft ist, man fährt sehr gut, wenn man ein Tagesgeldkonto hat, wir können über ein paar andere Produkte nachher auch nochmal sprechen, und ansonsten ein ETF-Depot hat. Das ist jedenfalls ein zwei ganz, ganz elementare Bausteine, die es sehr einfach machen, die Altersvorsorge.
Aber vielleicht kurz noch einen Satz, ETF versus Einzelaktie, also dass der Unterschied nochmal klar wird?
Ja gut, eine Einzelaktie ist natürlich hochriskant, denn ein Unternehmen kann immer pleite gehen. Während wenn du auf 3.000 bis 4.000 Titel setzt, da ist eine Pleite eines Unternehmens nahezu irrelevant, weil es fast keinen Anteil im Gesamtportfolio hat. Deswegen ist so eine diversifizierte, sagt man dazu, eine breit gestreute Anlage so wichtig. Also es kennt ja auch jeder den Spruch, leg nicht alle Eier in einen Korb, und das beschreibt es hier eben ganz gut. Ne? Man ist überall dabei, bei japanischen, bei amerikanischen Autoherstellern, aber auch Konsumartikelherstellern, und ist sozusagen an der Wertschöpfung all dieser Aktiengesellschaften weltweit beteiligt.
Okay, das klingt super. Dazu hast du schon gesagt, gerne nochmal in den Podcast zum Thema ETF reinhören. Wir bieten dazu auch regelmäßig Online-Seminare an, wer das noch ein bisschen genauer wissen möchte. Ganz interessant. Aber du hast schon mal jetzt in Bezug auf die Einzelaktien das Risiko erwähnt. Ich meine, wenn ich da am Aktienmarkt unterwegs bin, ist das denn nicht auch irgendwie riskant, da rein zu investieren?
Ja, natürlich ist das riskant. Also ich erwähnte ja, ne, 5,3% real, das war im historischen Wert der Durchschnitt über die letzten 120 Jahre. Aber in diesen 120 Jahren gab es natürlich auch mehrfach Aktiencrashs. Also da ist der Wert des Aktienmarktes mal kurz innerhalb von wenigen Monaten um die Hälfte eingebrochen. Das wird auch in Zukunft wieder passieren. Und so wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, dauert es dann auch in Zukunft wieder ein paar Jahre, meistens nur drei etwa, bis man sozusagen aus dem Allergröbsten heraus ist und diese ganz großen Verluste sich so ein bisschen nivelliert haben. Aber es kann auch in seltenen Fällen mal 10 Jahre dauern, bis man wieder im Plus ist. So, das heißt, klar, man braucht die Gelassenheit, um so eine Krise auch aussitzen zu können. Und das gelingt natürlich leicht, wenn man weiß, ja, es ist halt ein Crash. Danke schön, ich kann gerade günstig Aktien und ETFs kaufen. Ich halte das ja sowieso noch auf lange Sicht. Das ist ja ein Vermögensaufbau fürs Alter. Und man muss dann jeden Crash als willkommene Schnäppchenjagd betrachten und sagen, jetzt habe ich wieder Gelegenheit, günstig nachzukaufen. Denn auf lange Sicht ist das ja die rentabelste Anlageklasse.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass man dann aber, wenn man dann ganz konkret werden möchte und sagen will, jetzt möchte ich gerne investieren, jetzt möchte ich mir dann einen Sparplan anlegen, kaufen und so weiter, dann steht man doch auf einmal da, so ein bisschen wie der Ochs vom Berge. Stichwort Robo-Advisor, also da gibt es doch Apps oder Anwendungen, die mich dann noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen und unterstützen, zumindest versprechen sie das beim Kauf von solchen Anlageprodukten oder ETFs. Was ist denn davon zu halten?
Ja, also natürlich brauchen viele Menschen Unterstützung erstmal. Die müssen sich erstmal ein Bild darüber machen, wie riskant ist denn der Aktienmarkt? Gehe ich da tatsächlich nachher rein und sage, alles, was ich monatlich übrig habe, 150 Euro direkt voll in den Aktienmarkt, oder mache ich 100 Euro in den Aktienmarkt und 50 Euro auf ein Tagesgeld? Dabei braucht man natürlich Hilfestellung, und wir haben auf unserer Internetseite auch dazu einen Renditerechner, können wir auch gerne mit verlinken. Da kann man sich mal informieren, wie waren denn Rendite und Chancen im Aktienmarkt und im Rentenmarkt die letzten Jahre, letzten 50 Jahre etwa. und da setzt natürlich auch diese Robo-Advisor an. Also die nehmen einem so ein bisschen die Entscheidung ab. Also man klickt sich da durch so ein paar Fragen durch und dann entscheidet dieser Robo-Advisor, ob man nachher 150 Euro in den Aktienmarkt geht oder 120 Euro, ein bisschen was in den Zinsmarkt. Und er entscheidet auch gleichzeitig automatisch, welche ETFs da ausgesucht werden. Ja, das ist natürlich eine gewisse Bequemlichkeit, die hat auch ihren Preis. Also man muss damit rechnen, dass man einfach eine Renditeeinbuße hat von etwa 0,7% per annum. Das ist auf so eine lange Laufzeit gerechnet nicht wenig. Ja, da geht also ein ordentlicher Teil der Rente, wird nachher nicht da sein auf dem Konto, weil man eben jedes Jahr 0,7% für diesen Robo ausgegeben hat. Denn ein Zahn muss sich da mal ziehen. Die Robo-Advisor machen es nicht besser. Also besser wird man da nicht mit Gewissheit abschneiden, als so einen simplen ETF-Sparplan auf ein FTSE All World oder ein MSCI All Country World.
Also die helfen vielleicht bei der Auswahl eines Produktes, aber nicht des vermeintlich besten, renditestärksten Produktes, sondern
ganz genau. Es ist eine gewisse Bequemlichkeit, ne? Und wenn man sagt, ich traue mich da nicht, ich will mich auch nicht selber informieren, dann kann man das machen. Auch dazu gibt es von Finanztest Anbietervergleiche, den sollte man dann auch studieren, weil es gibt auch eine Menge Robo-Advisor, die behaupten zwar, es sei irgendwas wissenschaftlich in ihren Anlagegrundsätzen, aber es ist letztendlich doch keine fundierte Anlagestrategie und keine empirisch belegte, evidenzbasierte Anlagestrategie. Das gibt es leider auch, deswegen bei Finanztest informieren oder auch mal bei uns einfach nachfragen in der Beratung, dann können wir auch dazu eine Meinung.
Und diese Robo-Advisor sind nicht nur App, sondern darüber erfolgt dann auch sozusagen der Kauf, also da liegt dann auch gleichzeitig das Depot, das ist dann so ein…
Ja, genau, das ist die All-in-One-Lösung, man öffnet Depot und gleichzeitig kümmern die sich um den Kauf und die Abwicklung der ganzen Anlagen.
Okay, alles klar. Ja, Kryptowährung würde ich nochmal gerne ansprechen, weil gefühlt irgendwie kriegt man ja so mit, jeder unter 30 investiert in Kryptowährung und da gibt es auch relativ viele Versprechen, dass das der Hype ist und dass man da ganz schnell reich werden kann.
Ja, da will ich es kurz machen. Also Kryptowerte, ich spreche da ungern von einer Währung, weil die ganzen Kryptowerte sind der ökonomischen Definition nach keine Währung, sondern es sind nur Werte, weil wir oder viele Menschen diesen Dingen, diesen Codes, es sind ja letztendlich Codes auf dem Rechner, die da abgespeichert sind, einen Wert zuweisen. Also ansonsten hat das keinen inneren Wert. Der Bitcoin hat keinen Wert, Ethereum hat keinen Wert, sondern nur, weil die Menschen glauben, dass es einen Wert hat. Das ist also ein reines Spekulationsobjekt. Und anders als beim Zahlungsmittel Euro, US-Dollar, ist es so, dass diese gesetzlichen Zahlungsmittel, Euro und Dollar und so weiter, die haben deshalb schon einen Wert, weil der Gesetzgeber sagt, jeder darf damit seine Rechnungen bezahlen. Ne? Mit Bitcoin darfst du deine Rechnung nicht bezahlen. Also nur dann, wenn der dein Gegenüber einverstanden ist. Wenn die aber Bitcoin nicht akzeptieren, kannst du damit deine Rechnung nicht bezahlen. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen kann man nicht von Währung sprechen. Ja, und man muss von Spekulation sprechen. Dazu reicht ein Blick auf den Kursverlauf von Bitcoin und anderen Kryptowerten. Das ist ja ein Auf und Ab ohne Gleichen. Also das ist auch nicht ansatzweise, steckt da eine Stabilität dahinter. Und ob in 10, 20, 30 Jahren die Menschheit, so wie heute, sagt, der Bitcoin hat einen Wert von was auch immer, $70,000 oder so, das kann sein, das will ich nicht ausschließen, ich weiß das natürlich auch nicht, aber es kann genauso gut sein, dass die Menschheit sagt, nee, dafür zahlt man kein Geld mehr und dann implodiert das alles und die Luft ist raus. Auch das ist absolut möglich. Deswegen Kryptowerte, ich warne davor, das als Vermögensanlage zu betrachten. Das kann sich alles auch in Luft auflösen.
Steckt auch, glaube ich, eine Menge Glaube an die Sache mit drin, ne? Also ich bin gespannt auf die entsprechenden Kommentare. Also nicht zu empfehlen.
Ich sage ganz klar, nicht zu empfehlen. Wer Angst hat vor einem Finanzkollaps und sagt, das ganze Fiat-Geldsystem geht doch sowieso den Bach runter, der sollte meines Erachtens einfach Aktienwerte international kaufen. Der ist also mit einem ETF-Sparplan gut bedient. Das hat historisch auch schon gezeigt, hat zwei Weltkriege überlebt, diese Anlagestrategie. Ob so diese Kryptowerte, die wir heute haben, auch in 100 Jahren noch Bestand haben, das wissen wir dann vielleicht in 100 Jahren. Aber heute haben wir halt eine sehr kurze Historie. Ach so, die andere Alternative ist natürlich auch ein paar Goldmünzen zu kaufen. Also auch das ist so eine Krisenwährung. Ob einen das dann zum Reichtum verhilft, würde ich mal auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Denn historisch, die letzten 100, 200 Jahre, ist der Goldpreis jetzt auch nicht so sensationell performt. Also da ist auch die Anlage am Aktienmarkt deutlich rentabler gewesen.
Hängt letztendlich, glaube ich, auch alles so ein bisschen zusammen mit oder ab vom Glauben ins System sozusagen, die man selber hat, wo wir jetzt gerade bei diesen Alternativen sind, was Handfestes wäre noch ein Eigenheim? Wie sieht es damit aus?
Ja klar, also für viele Menschen ist halt das Eigenheim ihr Lebenstraum und damit natürlich auch ein zentraler Bestandteil ihrer privaten Altersvorsorge, ne? Und das muss man so akzeptieren und das ist in Ordnung. Und wenn das so ist, dann lautet die Devise, das Geld, was man aufgebaut hat, mit ETF-Sparplan, mit Tagesgeldkonto oder sonst irgendwie, dann, wenn man es braucht, eben für den Kauf des Eigenheims einzusetzen. Und dann sind wir wieder ganz vorne bei Punkt 1, Schulden zurückzahlen. Denn für das Eigenheim wird man ja in aller Regel Schulden aufnehmen müssen. Die sind zwar ein bisschen günstiger natürlich als der Studienkredit und auch deutlich günstiger als der Dispo-Kredit, gar keine Frage. Aber meist halt doch sind die Zinsen höher als das, was man anderweitig bei Banken bekommt. Und dann lautet die Devise wieder, möglichst schnell die Schulden abzahlen. Ja, und dann wieder, wenn das erledigt ist, fängt man wieder von vorne an und sagt, auch wieder Vermögen aufbauen, wie wir es gerade eben besprochen haben.
Wo wir gerade dabei sind, alles mal so durchzugehen, was es da noch so gibt, ne? Da kommen wir an einem Stichwort nicht vorbei. Und zwar, was ist denn mit der Riester-Rente?
Ja, das ganze große Fass der Riester-Rente, der geförderten Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Basisrente, Rürup-Rente. Also für junge Leute würde ich sagen, Vorsicht, skeptisch bleiben, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, auf lange Sicht fährt man mit dem Aktienmarkt deutlich besser. Und viele dieser Produkte, die da so angeboten werden, in der betrieblichen Altersvorsorge, als Basisrente, aber auch bei Riester, da wird das Geld nicht am Aktienmarkt investiert, sondern anderweitig angelegt. Das heißt, die realen 5,3% der letzten 120 Jahre, die wird man dort nicht erreichen. Noch nicht mal, wenn man das korrigiert für alle möglichen anderen Effekte. Also das erreicht man wegen der Anlagestrategie schon nicht. Das ist ein Grund. Und für junge Leute wäre mein Rat eben, da sie viel Zeit haben, ein langes Leben noch vor sich haben, nutzt die Chancen des Aktienmarktes, informiert euch und dann fahrt ihr langfristig dort die höchsten Renditen ein. Der zweite Grund ist der, die Produkte, die da verkauft werden, sind regelmäßig extrem teuer. Sogar die bei der betrieblichen Altersvorsorge. Sodass ich da sagen würde, bitte Vorsicht, lieber zweimal hingucken und bei der Verbraucherzentrale um Rat fragen, auch mal bei Finanztest, Schrift- und Warentest sich informieren, als einfach das abschließen, weil irgendjemand behauptet, du kriegst doch Geld vom Arbeitgeber, du kriegst Geld vom Steuerzahler, weil du Förderungen hast, weil du Zulagen hast. Wenn man das mal nachrechnet, dann ist, selbst wenn man 30% vom Arbeitgeber oder Förderung von irgendjemandem geschenkt kriegt oder 40%, das klingt gut, aber wenn man es nachrechnet, ist es nicht so gut. Deswegen da einfach mal ein bisschen Distanz bleiben. Es wird da wahnsinnig viel verkauft und eine zweite Meinung bei der Verbraucherzentrale einholen.
Also nicht grundsätzlich, was ich jetzt gedacht hätte, Förderung, wenn man sie kriegt, ne, geschenkt, nee, mitnehmen.
Nee, nicht unbedingt,
lieber nochmal nachrechnen,
ja,
lassen im
ganz
Zweifelsfall,
genau,
ob sich richtig das trotz Förderung lohnt. Ja?
Ganz genau.
Okay, interessant, spannend, ja. Gut, ja, ich glaube, so grob haben wir jetzt schon einiges gesagt, was man oder wie man am besten vorgeht, wenn man sich schon in jungen Jahren ums Geld, um die Altersvorsorge kümmern möchte. Vielleicht auch nochmal kurz abschließend nochmal deutlich, was zu den Versprechungen, die wir auch am Anfang hatten, das schnelle Geld, den Markt schlagen und so weiter.
Ja, das klappt nicht so schnell, aber es klappt auf lange Sicht. Also diese finanzielle Unabhängigkeit im Alter, ja, das macht einen Unterschied. Also wenn man sich da informiert, hat man doppelt so hohe Renten im Alter locker, als wenn man sich nicht informiert und seinem nächsten Versicherungsvertreter glaubt oder seinem nächsten Banker glaubt. Das macht einen Unterschied, deswegen lohnt es sich, sich weiter zu informieren. Wir haben ja auch diese Online-Seminare, wir haben auch Beratung. Und da die Weichen frühzeitig richtig zu stellen, macht einen finanziell riesigen Unterschied. Ich kann nur jeden dazu aufmuntern, auch vielleicht hier mal 100, 200 Euro in die Hand zu nehmen, die es vielleicht auch braucht, wenn man eine Beratung dazu braucht oder weitere Unterstützung.
Okay, apropos jetzt nochmal Unterstützung, Information, Beratung und so weiter. Kannst du mal ein paar Stellen nennen? Wir können das dann auch noch gerne verlinken. An wen sollte man sich wenden? Wohin vielleicht eher nicht gehen?
Ja, also Punkt 1, die Deutsche Rentenversicherung bietet Information und Beratung zur gesetzlichen Rente. Da kann man auch so eine Kontenklärung machen, wenn man ins Berufsleben gestartet ist, dass da alles sauber ist und die Entgeltpunkte auch sich ordentlich aufsummieren. Dann Punkt 2, gibt es natürlich Anbietervergleiche bei Finanztest. Die vergleichen also Broker, ETFs und so weiter. Punkt 3 ist die Verbraucherzentralen. Die haben kostenlose Online-Seminare und Podcasts sowie diesen. Und haben auf ihrer Internetseite auch eine Menge guter Ratgeber. Ja, und dann ist das, der letzte Punkt ist der, wenn einem all das nicht ausreicht, Beratungstermin ausmachen und gut vorbereitet reingehen und Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und dann gibt es auch konkrete Antworten von uns dazu.
Aber vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wo man vorsichtig sein sollte, was sind die wichtigsten Regeln? Lässt sich das irgendwie so erstens, zweitens, drittens kurz darstellen?
Erstens, skeptisch bleiben. Da draußen gibt es ganz viele Anbieter, die einfach nur eigene Interessen verkaufen. Die werben, die wollen Provisionen kassieren, die wollen euch irgendwas für Coachings vielleicht sogar auch noch verkaufen. Also einfach skeptisch bleiben. Es kann auch relativ einfach sein. Ja, man braucht letztendlich ein Tagesgeldkonto, was gut verzinst ist. Vielleicht auch nochmal ein Festgeld, wo man auch gute Zinsen kriegt und ein ETF-Depot. Und viel mehr ist es tatsächlich auch nicht, was für den Vermögensaufbau wichtig ist. Und vielleicht bei den Produkten, die gefährlich sind oder die problematisch sind, weil sie einfach teuer sind, schlechte Renditen abwerfen. Das sind die klassischen Rentenlebensversicherungen. Das sind natürlich auch Investmentfonds mit aktivem Management. Das ist vielfach auch eine Vermögensverwaltung und natürlich auch ein Bausparvertrag, der hohe Kosten verursacht, aber keine Anlagezinsen bringt. Da einfach ein bisschen kritisch bleiben und dann ist das mit der Altersvorsorge gar nicht so kompliziert.
Wunderbar. Ja, prima. Vielen Dank, Nils, bis hierhin.
Ja, sehr gerne, Niklas.
Wie schon an verschiedenen Stellen jetzt hier gesagt, wir haben zum Thema Altersvorsorge, Geldanlage mit ETFs und das Ganze drumherum, Problem mit Provisionen und so weiter, ganz viele Informationen auf der Webseite, einige Podcast-Folgen, den Renditerechner haben wir noch bei uns. Das werden wir alles verlinken hier in den Shownotes. Da kann man sich weiter informieren. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hinterlassen Sie gerne eine Bewertung oder eine Nachricht an online@vz-bw.de. Hören Sie wieder rein. Empfehlen Sie uns weiter. Dankeschön. Tschüss.